SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Wie schnell sollte jetzt nach dem Ampelbruch in Deutschland neu gewählt werden? Das wird gerade heftig diskutiert. Ebenso die Frage, wäre das logistisch überhaupt zu stemmen? Außerdem berichten wir über massive Gewalt gegen israelische Touristen in Amsterdam. Manche fühlen sich an Pogrome erinnert. Und die Vorbereitungen für die Weltklimakonferenz in Baku laufen.
SR Info.
Dass die Ampelkoalition beendet ist, finden 6 von 10 Deutschen gut. Das besagt der aktuelle ARD-Deutschland-Trend. Die Verantwortung für das Aus sehen die meisten am ehesten bei der FDP. Ein paar weniger Leute sehen aber auch die Grünen als Hauptverantwortliche. Und 2/3 der Befragten wollen Neuwahlen schon Anfang des kommenden Jahres. Sie wollen nicht erst im Januar die Vertrauensfrage, wie der Kanzler es vorgegeben hat. Das war heute auch Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Tom Ostermann berichtet.
Für die AfD ist das Ampelaus eine Steilvorlage und sie nutzt sie. Während im Bundestag die meisten Tagesordnungspunkte nach dem Bruch der Regierung gestrichen wurden, ist einer dazugekommen. Eine Aktuelle Stunde, in der es um Olaf Scholz und die Vertrauensfrage geht.
Machen Sie den Weg frei. Den Weg frei für sofortige Neuwahlen. Das Land braucht das. Das Land hat es verdient.
Meint Bernd Baumann von der AfD. Die Grünen versuchen zu kontern. Irene Mihalic wirft der AfD vor, demokratische Prozesse kaputt machen zu wollen.
Die AfD fordert Neuwahlen ja schon seit der letzten Bundestagswahl. Das ist aber kein Ausdruck von demokratischer Gesinnung. Ganz im Gegenteil, ihr permanenter Ruf nach Neuwahlen ist ein permanentes Misstrauensvotum gegen die Demokratie und missachtet ganz grundsätzlich die Prinzipien des Parlamentarismus, meine Damen und Herren.
Doch es ist bei weitem nicht nur die AfD, die sofortige Neuwahlen fordert. Auch die CDU-CSU-Fraktion würde lieber heute als morgen abstimmen lassen. Die Rede von Thorsten Frey wird zu einer Abrechnung mit dem Bundeskanzler. Dieser hätte nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine die Chance gehabt, in die Geschichte einzugehen. Hätte.
Der Bankrott der Ampel ist der Bankrott von Olaf Scholz. Und den Scherbenhaufen, den Sie angerichtet haben, das ist das Desaster von Olaf Scholz.
Der, an den sich die Kritik richtet, ist während der Debatte übrigens gar nicht anwesend. Olaf Scholz weilt in Budapest, wo sich die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen. Ihm dürften dort ziemlich die Ohren geklingelt haben. Denn auch sein ehemaliger Koalitionspartner, die FDP, stimmt mit ein in den Chor derer, die schnellstmöglich neu wählen lassen wollen.
Meine Damen und Herren, machen Sie den Weg frei für diese Entscheidung, indem der Bundeskanzler die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag stellt. Das muss doch jetzt die Entscheidung der Stunde sein.
Es ist vor allem die SPD, die ihren Kanzler im Bundestag in Schutz nimmt. Dirk Wiese spricht von wichtigen Entscheidungen, die jetzt noch zu treffen seien. Die Erhöhung des Kindergeldes, die Absicherung des Deutschland-Tickets, die Unterstützung der Wirtschaft vor allem durch günstigere Energiepreise.
Durch die Forderung nach überstürzten Neuwahlen sollen Unsicherheit in die Institutionen und Zweifel an der vorgezogenen Legitimität geschürt werden. Das ist das Spiel der AfD, die sich an ihren geistigen Vorbildern aus der Weimarer Republik orientiert.
In aktuellen Stunden wie in dieser wird nichts entschieden. Es kann lediglich Druck gemacht werden. Denn am Ende kann nur einer entscheiden, wann er die Vertrauensfrage stellt. Und das ist der Kanzler.
Ja, und der ist so 100%ig festgelegt auf den 15. Januar als Termin für die Vertrauensfrage offenbar nun doch nicht mehr. Am Rande des EU-Gipfels in Budapest sagte er am späteren Nachmittag Folgendes.
Meine Damen und Herren, aus aktuellem Anlass, ich habe bereits am Mittwochabend angekündigt, dass ich zügig Neuwahlen in Deutschland ermöglichen möchte, damit nach dem Ausscheiden der FDP aus der Koalition bald Klarheit herrscht. Über den Termin sollten wir möglichst unaufgeregt diskutieren. Es wäre gut, wenn nun im Bundestag unter den demokratischen Fraktionen eine Verständigung darüber erreicht wird, welche Gesetze noch in diesem Jahr beschlossen werden können. Diese Verständigung könnte dann auch die Frage beantworten, welcher Zeitpunkt dann der richtige ist, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen, auch im Hinblick auf den möglichen Neuwahltermin.
Parallel dazu melden sich aber auch immer mehr Leute zu Wort, die vor einer schnellen Neuwahl warnen. Die Bundeswahlleiterin zum Beispiel appellierte in einem Brief an den Kanzler, auf dem Weg zur Neuwahl bloß nichts zu überstürzen. Spiegel Online zitiert daraus, ein Wahltermin schon im Januar, wie die Opposition ihn fordert, berge Risiken. Insbesondere wegen der Weihnachtszeit und Neujahr könnte es schwierig sein, alle Maßnahmen fristgerecht zu erledigen. Aber wie sehe das eigentlich rein rechtlich aus mit schnellen Neuwahlen? Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion informiert.
Im Bundeswahlgesetz gibt es viele Fristen, die bei normalen Wahlen eingehalten werden müssen. Diese Fristen haben ihren guten Grund, erklärt der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin.
Zunächst mal brauchen Parteien natürlich Kandidierende. Wir haben ein personalisiertes Verhältniswahlsystem, das heißt, wir brauchen Kandidierende in den Wahlkreisen. Aber wir brauchen auch Kandidierende auf Landeslisten. Da sind also verschiedene Parteiebenen schon betroffen. Und wir dürfen nicht ganz vergessen, es gibt eben auch nicht nur große Parteien in Deutschland, sondern auch ganz viele kleine Parteien, die auch antreten müssen. Damit die das aber tun dürfen, müssen sie Unterstützungsunterschriften sammeln. Und auch das braucht natürlich ein bisschen Zeit, damit es gelingen kann.
Parteien brauchen Zeit, um ihre Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen, für die Wahlkreise, also für die Erststimmenwahlen und für die Landeslisten der Parteien. Sowohl Wahlkreiskandidaten als auch Landeslisten müssen von Parteiversammlungen demokratisch bestimmt werden. Im Bundeswahlgesetz steht, Wahlvorschläge der Parteien sind spätestens 2,5 Monate vor der Wahl schriftlich einzureichen. Würde Olaf Scholz also schon nächste Woche die Vertrauensfrage stellen, hätten die Parteien also nur circa eine Woche Zeit, ihre Erststimmenkandidaten und ihre Wahllisten in allen Bundesländern aufzustellen. Eine weitere Frist kommt hinzu. Bei einer Bundestagswahl nehmen ja auch kleinere Parteien teil, die bisher nicht im Bundestag oder in Landesparlamenten vertreten waren. Sie müssen erst eine gewisse Anzahl von Unterschriften zusammenbekommen, bevor sie einen Wahlvorschlag einreichen dürfen. Für diese kleinen Parteien gibt es eine Frist von 13 Wochen. Spätestens 13 Wochen vor der Wahl müssen sie beim Bundeswahlleiter anzeigen, dass sie an der Bundestagswahl teilnehmen wollen. Diese Fristen sind bei Neuwahlen nach einer Vertrauensabstimmung in der Regel unrealistisch. Deshalb steht im Bundeswahlgesetz, dass das Bundesinnenministerium die Fristen verkürzen kann. Bei der letzten vorgezogenen Neuwahl 2005 wurde das auch so gemacht. Die Fristen wurden deutlich verkürzt. Die Klage einer kleinen Partei in Karlsruhe, dass auch diese Fristen zur Vorbereitung nicht ausreichen, wurde damals abgewiesen. Das Bundesverfassungsgericht betonte allerdings, dass Fristen grundsätzlich wichtig sind, um eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl gewährleisten zu können. Wenn die vorgesehenen Fristen also zu stark verkürzt würden, könnte das verfassungsrechtlich unzulässig sein. Man müsse auch die politischen Risiken von zu raschen Wahlen bedenken, betont der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin. Bei der Wahl 2021 habe man in Berlin erlebt, dass eine gut funktionierende Wahl auch in Deutschland keine Selbstverständlichkeit sei und dass bei Wahlen etwas schiefgehen könne.
Das ist per se nicht schön, das sollte es um jeden Preis zu vermeiden gelten. Aber hinzu kommt auch an der Stelle natürlich eine politische Komponente. Wir erleben einfach Zeiten, die auch von populistischen Kräften sehr stark geprägt, beeinflusst werden, die ja genau das Gelingen, das Funktionieren, das reibungslose, faire, neutrale Funktionieren von Wahlen in Frage stellen. Und denen sollte man eigentlich nicht Vorschub dadurch leisten, dass da vielleicht an der Durchführung der Wahl Zweifel berechtigt oder unberechtigt gehegt werden.
Fazit: Die gesetzlichen Fristen würden einer deutlich vorgezogenen Bundestagswahl wohl nicht im Wege stehen. Neuwahlen innerhalb von wenigen Wochen bergen jedoch rechtliche und vor allem politische Risiken.
Also schon formal spricht einiges dagegen, jetzt sehr schnell neu zu wählen. Aber der Kanzler hat ja auch gesagt, die rot-grüne Minderheitsregierung wolle noch einige Projekte zu Ende bringen. Auf der langen Liste der angefangenen Gesetzesinitiativen steht zum Beispiel, dass das Bundesverfassungsgericht besser geschützt werden soll vor dem Zugriff von Populisten. Auch das könnte nun gefährdet sein, wegen des Ampelbruchs. Dazu der Kommentar von Frank Bräutigam.
Man mag es in dem ganzen Streit der vergangenen Monate zwischen Regierung und Opposition kaum glauben, aber es gab und gibt auch ein gemeinsames Gesetzesprojekt von Ampel und Union. Und zwar zum Thema mehr Schutz für das Bundesverfassungsgericht. Im Oktober fand die erste Lesung im Bundestag statt. Es geht im Kern darum, wichtige Regeln, die mit Blick in die Zukunft die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts sichern, sollen nicht nur in einem normalen Gesetz, wie jetzt stehen, sondern direkt im Grundgesetz der Verfassung. Dann könnte man sie nicht mehr mit einfacher Mehrheit verändern. Das Gericht wäre vor künftigen Angriffen auf seine Unabhängigkeit besser geschützt. Das Problem ist, in der öffentlichen Debatte über Neuwahlen und die To-Do-Liste möglicher Gesetzesprojekte kommt dieses Thema so gut wie gar nicht vor. Dabei ist es aus meiner Sicht ein zentrales Projekt, das der Gesetzgeber jetzt noch unbedingt abschließen sollte. Warum? Das zeigt ein Blick nach Thüringen nach der dortigen Landtagswahl. Im Vorfeld der Wahl hat es intensive und gut vorbereitete Hinweise an die handelnden Akteure gegeben, welche Regeln man ändern sollte, um wichtige Institutionen wie den Landtag oder den Verfassungsgerichtshof des Landes besser zu schützen. Passiert ist vor der Wahl nichts. So richtig gemerkt hat man es erst danach, als die erste Landtagssitzung im Chaos endete. Die AfD hat in Thüringen nun eine Sperrminorität, also mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag. Sie kann damit zum Beispiel Richterwahlen für den Verfassungsgerichtshof verhindern, für die eine Zweidrittelmehrheit nötig ist. Einen Mechanismus, wie man dabei eine Blockade auflösen kann, wurde in Thüringen nicht eingeführt. Genau so etwas ist aber ein Teil des Gesetzesprojekts im Bund. Kann man das nicht zur Not auch gleich nach der nächsten Wahl angehen? Womöglich nicht. Denn nach der nächsten Bundestagswahl kann es sein, dass die Parteien, die dieses Projekt unterstützen, die nötige Zweidrittelmehrheit nicht mehr haben, um die Verfassungsänderung zu beschließen. Der Bundespräsident hat gerade appelliert, dass alle Akteure in der aktuellen Übergangsphase Verantwortungsbewusstsein zeigen sollen. Beim Gesetzesprojekt Mehr Schutz für das Bundesverfassungsgericht können die Ex-Ampel-Parteien und die Union nun zeigen, dass sie diesen Appell ernst nehmen und es schnell umsetzen. Alles andere wäre grob fahrlässig.
Die Meinung von Frank Bräutigam aus der ARD-Rechtsredaktion. Das Aus der Ampel und die instabile Lage gerade in Deutschland hat heute auch den Gipfel in Budapest beschäftigt. Dort haben sich die Chefinnen und Chefs der EU-Mitgliedstaaten getroffen. Und wegen der Regierungskrise in Deutschland ist der Kanzler sogar zu spät angereist. Wolfgang Fichtel fasst den Gipfeltag zusammen.
Die anderen 26 Staats- und Regierungschefs der EU schauen mit einer gewissen Sorge auch auf Deutschland, ihren größten Partner. Der Regierungsbruch in Berlin, der späte Anflug des deutschen Bundeskanzlers nach Budapest, nach außen formulieren alle große Solidarität, so sei das eben in einer Demokratie. Jetzt aber geht es um Europa, um die Frage, wie klarkommen mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Aber die eine Frage wäre dann noch, wie ist das jetzt mit dem Neuwahltermin in Deutschland? Möglichst zügig, so will Scholz das Thema abräumen, hier in Budapest.
Ich selber habe ja jetzt nun aktuell entschieden, es soll zügig Neuwahlen geben. Dazu habe ich einen Termin benannt, mit dem das zügig gelingen kann. Und jetzt findet einfach das statt, was in einer Demokratie dazugehört.
Gespräche, wann, wie? Ähnlich wie auf dem EU-Gipfel. Ein informeller Gipfel, keine Beschlüsse, also Zeit für ernste Gespräche.
Die Lage ist ernst. Es herrscht Krieg in Europa. Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und führt diesen Krieg mit unveränderter Brutalität fort.
Die Ukraine wird weiter angewiesen sein auf die Hilfe Europas. Umso mehr, wenn der künftige US-Präsident wahrmacht, was er im Wahlkampf angekündigt hat, die US-Hilfen zurückzufahren. Viktor Orban, der Gastgeber des EU-Gipfels, gibt den Krieg schon verloren, setzt dabei auf Trump, bleibt aber weiter Einzelmeinung.
Was der ungarische Ministerpräsident hierzulande an Ansichten zu diesem Thema hat, ist nicht das Gleiche wie das, was ich vertrete oder viele andere Freunde in Europa, die sehr engagiert sagen, es hat eine hohe Priorität der Ukraine, jedenfalls die notwendige Unterstützung zu gewährleisten.
Nichts werde entschieden über die Ukraine ohne die Ukraine, bekräftigt Scholz. Dieser Krieg ist auch eine Bedrohung für die USA, sagen die anderen, auch wenn es ums Geld geht. Das sollte das Hauptthema sein bei diesem Gipfel. Grundlage der Bericht des Ex-Chefs der Europäischen Zentralbank Mario Draghi, der 800 Milliarden Euro Investments vorschlägt, um Europa wieder weltweit wettbewerbsfähig zu machen. Ein Vorschlag, der eher eine Forderung ist. Business as usual ist keine Option mehr, steht im Abschlussbericht. Auch da hat die Wiederwahl Trumps einiges verändert.
The sense of urgency today is greater than it was a week ago.
Dass das wichtig ist, das Verständnis dafür ist heute größer als noch vor einer Woche, sagt Draghi und fühlt sich bestätigt. Wir haben verstanden, signalisieren die 27 Staats- und Regierungschefs. Olaf Scholz formuliert das so.
Europa braucht eine ganz grundlegende Modernisierung, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Wettbewerbsfähigkeit auch weiter zu verbessern.
Bürokratieabbau wird genannt, wieder mal, um Firmen in Europa wettbewerbsfähiger zu machen. Aber auch ein schlagkräftiger gemeinsamer Kapitalmarkt ist ein Ziel, damit wichtige Investments, Arbeitsplätze, Wertschöpfung in Europa bleiben. Aber auch um gerüstet zu sein im Wettkampf mit den anderen großen Playern, USA oder China. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer formuliert das deutlicher.
Oberste Priorität muss sein, einen Wirtschaftskrieg zu vermeiden. Der nutzt niemanden, der schadet allen Volkswirtschaften.
Die Lage ist auch hier ernst, sagen alle. Keine Beschlüsse auf diesem Gipfel, aber viele Aufgaben, die die Teilnehmer mit nach Hause nehmen. Wie besprochen, ideal getimt, so kurz nach der US-Wahl.
Gewalttätige Hetzjagden gegen Israelis mitten in Europa. In Amsterdam gestern Abend. Darum geht es gleich nach weiteren Meldungen von Katharina Döppler.
Wirtschaftsminister Habeck will Kanzlerkandidat der Grünen werden. In einem Video macht er seine Bewerbung offiziell. Darin heißt es, er biete den Wählerinnen und Wählern seine Kraft und Erfahrung an, auch als Kanzler. Über seine Kandidatur entscheidet der Bundesparteitag der Grünen kommende Woche. Es gibt keine Gegenkandidaten. Die Grünen liegen aktuell laut Deutschlandtrend bei 12%. Fahnder der Polizei haben einen mutmaßlichen Rädelsführer der gewalttätigen linksextremen Szene in Thüringen festgenommen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wurde Johann G. in einem Regionalzug bei Weimar festgenommen. Zielfahnder des LKA Sachsen waren dem 31-Jährigen seit Tagen auf der Spur. Johann G. gilt als Kopf der linksextremistischen sogenannten Hammerbande. 4 Mitglieder der Gruppe waren im Mai 2023 zu Haftstrafen verurteilt worden. Der Generalbundesanwalt warf ihnen vor, zwischen 2018 und 2020 tatsächliche oder vermeintliche Anhänger der rechten Szene in Leipzig, Wurzen und Eisenach brutal zusammengeschlagen zu haben. Der Flughafen Saarbrücken-Ensheim hat seinen Sommerflugplan für 2025 vorgestellt. Insgesamt werden pro Woche 45 Flüge angeboten. Izmir in der Türkei wird nicht mehr angeflogen. Dafür ist die griechische Insel Rhodos wieder fest im Programm und die Insel Kos. Nicht mehr dabei die Airline Smartlinks, mit der es in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben hatte. Neuer Direktor des Historischen Museums Saar wird Peter Henkel. Der promovierte Historiker aus Düsseldorf folgt auf den bisherigen Leiter des Museums Simon Mazerat. Dieser war im Sommer als Leiter ins Landesdenkmalamt gewechselt. Henkel hat bisher als Projektleiter am Aufbau des neuen Hauses der Geschichte in Nordrhein-Westfalen mitgearbeitet. Seine Schwerpunkte liegen in der Aufarbeitung der NS-Zeit und in der Industriekultur. Er wird wohl Anfang kommenden Jahres den Posten des Direktors antreten.
SR Info.
Pogrom in Amsterdam. Jagd auf israelische Touristen. Es war Hit and Run. Das sind nur einige Schlagzeilen in europäischen Zeitungen. Denn gestern Abend wurde massiv Gewalt ausgeübt gegen israelische Touristen. Nach einem Europa-League-Spiel Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv hätten junge Männer auf Motorrädern Israelis oder Menschen, die sie dafür hielten, quer durch die Stadt gehetzt. So stellte es Amsterdams Bürgermeisterin Halsema am Nachmittag dar. Und sie sagte, sie verstehe, wenn das Erinnerungen an Pogrome wecke. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Amsterdam gestern Abend, beherrscht von Lärm, Rauch und Aggression. Es gab Verletzte und mehr als 60 Festnahmen, so die Angaben der Polizei von heute Morgen. Israelische Fans seien durch die Straßen getrieben und verprügelt worden.
Seems like it was organized. There was a lot of people.
Es sah so aus, als wäre es organisiert gewesen, berichtet eine israelische Augenzeugin im niederländischen Sender NOS. Sie hielten die Leute an und schlugen auf sie ein. Wir versteckten uns im Hotel, bis es wieder sicher war.
We hide in the hotels until it was safe to get.
Zu hören waren Rufe wie Nieder mit Israel. Israelische Fans sollen aber auch eine palästinensische Flagge von einer Hauswand gerissen haben. Schmähgesänge gab es offenbar auf beiden Seiten. Die politischen Folgen sind enorm. Vor den Angriffen auf israelische Fußballfans soll die niederländische Polizei von israelischen Behörden gewarnt worden sein. Die israelische Regierung habe vorab über Pläne Bescheid gewusst, vor allem einen bestimmten israelischen Fan zu jagen, der für den israelischen Grenzschutz arbeiten soll, melden israelische Medien. Gleiches gelte für einen geplanten Angriff auf ein Hotel, in dem israelische Fußballanhänger übernachtet haben. Es sind drastische Berichte, die wir hören, über skandalöse und absolut verwerfliche Vorfälle, erklärte der niederländische Regierungschef Dick Schoof. Derartige antisemitische Szenen darf es nicht geben. Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um die Täter aufzuspüren. Justizminister David van Weel erklärte am Vormittag, er könne einige besonders dramatische Vorfälle bestätigen.
Da sind Menschen letztlich durch die Stadt.
Diese Leute sind buchstäblich durch die Stadt gefahren und haben nach Juden gesucht. Sie haben gefragt, wo kommst du her, um dann zuzuschlagen. Die deutlichen politischen Reaktionen aus Israel beschäftigen die niederländischen Regierungsspitzen. Israels Regierungschef Netanyahu ordnete Sonderflüge an, um die Fans heute und am Samstag zurückzuholen.
Ja, die Reaktion snap ich. Und für uns ist natürlich die Priorität nun,
ich verstehe die israelischen Reaktionen. Für uns ist es jetzt sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass jüdische Bürger hier in den Niederlanden sicher sind.
Und da kommen die Flüchtlinge auch vor.
Die Europäische Rabbinerkonferenz erklärte, die Bilder aus Amsterdam seien absolut beschämend für Europa. Besonders kurz vor dem Jahrestag der NS-Novemberpogrome am Samstag. Wie 1938 hätten die Sicherheitskräfte diesen Zuständen tatenlos zugesehen. Die niederländischen Behörden jedoch versichern, alles getan zu haben, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.
Das israelische Parlament, die Knesset, hat vergangene Woche eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA darf ab Januar nicht mehr auf israelischem Boden aktiv sein. Israel reagiert damit auf die vielen Vorwürfe gegen die UNRWA. Zum Beispiel waren ja einige Mitarbeiter des Hilfswerks in den Terroranschlag vom 7. Oktober verwickelt. Aber die Entscheidung wird gravierende Folgen für die humanitäre Lage haben, auch im Westjordanland. Bettina Meyer berichtet.
Händler bieten Süßes an, Kinder verkaufen Spielzeug. Im Kalandia-Flüchtlingscamp auf der Akmahat-Straße herrscht reges Treiben. 17.000 Palästinenser leben auf engstem Raum. Sie sind Nachfahren der Flüchtlinge von 1949, die aus Jerusalem und Haifa ins Westjordanland vertrieben wurden und unter dem Schutz des Flüchtlingshilfswerks UNRWA stehen. Noch, sagt Gemüsehändler Marwan Zachan. Die Normalität täuscht, fügt er hinzu. Es geht uns hier im Krieg finanziell sehr schlecht. Die Jugendarbeitslosigkeit ist so hoch wie nie zuvor. Das UN-Hilfswerk, auf das wir angewiesen sind, musste Jobs für junge Leute im Camp streichen. Seit Israel im Parlament entschieden hat, die Zusammenarbeit mit UNRWA zu beenden, in etwa 90 Tagen, sind wir sehr angespannt, weil wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Dass nun Israel auch die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk einstellt, gefährde die Grundversorgung nicht nur im Camp, sondern in der gesamten Westbank, warnt Roland Friedrich, Direktor für UNRWA-Angelegenheiten im Westjordanland. Er ist hier, um sich ein Bild zu machen.
Faktisch ist es natürlich so, dass wenn wir nicht in der Lage sind, mit israelischen Stellen und Partnern zu kommunizieren, dann würde das heißen, dass wir die Arbeit in der Westbank inklusive Ost-Jerusalem weitestgehend einstellen müssen. Und das wäre natürlich nicht ein Schock für unsere Leistungsempfänger, sondern hätte direkten Einfluss auf die wirtschaftliche Lage in der Westbank, die ohnehin dramatisch ist. Wir reden von mittlerweile wahrscheinlich über 40% Arbeitslosigkeit. In manchen Flüchtlingslagern sind wir schon bei 60%.
Die zwei Gesetze, die im Januar in Kraft treten, verbieten UNRWA die Arbeit auf israelischem Boden. Auch auf dem Gebiet des annektierten Ost-Jerusalem, das sich bis ins Kalandia-Camp erstreckt. Das führt zu absurden Situationen, sagt Friedrich, weil die Grenzlinie hier direkt durch eine UNRWA-Gesundheitsklinik führt. Auch das Ausbildungszentrum mit 350 Absolventen pro Jahr müsste wohl schließen, sagt Baha Awad. Er leitet die UNRWA-Einrichtung in Kalandia, die Jugendliche nach der 9. Klasse auf den Arbeitsmarkt vorbereitet.
You are talking about 15 to 19 years old kids.
Wir reden über Jugendliche, 15 bis 19 Jahre alt. Die meisten waren schlecht in der Schule. Was denken Sie, werden die tun? Entweder werden sie als Billigarbeiter ausgenutzt oder Radikale ziehen sie in den Konflikt hinein. Wir bilden sie für einen Beruf aus. 80% der Absolventen bekämen sofort einen Job. Im Westjordanland einmalig, betont der Schulleiter. Qusay Al-Sar, 18 Jahre alt, sitzt vor einem PC in einem Schulungsraum. Er ist einer von 20 Teilnehmern des Telekommunikationskurses. Ich lerne hier zum Beispiel Computer zu reparieren, Klimaanlagen und Heizungen. Das ist sehr gefragt. Ohne das hier werden wir nach der Schule arbeitslos. Hier bekommen wir eine echte Chance. UNRWA-Direktor Friedrich zufolge betreibt das Hilfswerk 96 Schulen im Westjordanland, in denen 47.000 Schüler lernen, 43 Kliniken, die eine 500.000 Patienten versorgen. Die palästinensische Autonomiebehörde sei nicht in der Lage, diese Aufgaben zu übernehmen, warnt Friedrich, sollte das Hilfswerk seine Arbeit hier einstellen müssen.
Im Schatten des Wahlsiegs von Donald Trump beginnt am Montag die Weltklimakonferenz. Bei dem Treffen im aserbaidschanischen Baku wollten EU und USA sowohl höhere Klimaschutzverpflichtungen einfordern, als auch mehr Geld für die Unterstützung der ärmsten Staaten mobilisieren. Aber der neu gewählte künftige US-Präsident Trump stellt ja den menschengemachten Klimawandel in Abrede und will aus dem weltweiten Klimaschutzabkommen von Paris wieder austreten. Was kann die deutsche Politik mit anderen Partnern da noch ausrichten? Jan Zimmermann berichtet.
Nach dem Aus der Ampelkoalition hat Bundeskanzler Scholz seine Teilnahme zum Start der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan abgesagt. Die zuständigen Fachminister, Außenministerin Baerbock, Wirtschaftsminister Habeck und Umweltministerin Lemke werden jedoch am Verhandlungstisch sitzen, zumindest an bestimmten Tagen.
Ich habe die Erwartung, dass es ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus der Nutzung der fossilen Energien gibt,
sagt Steffi Lemke von den Grünen und hofft, das Ende von Öl, Gas, Kohle auf dieser Konferenz besiegeln zu können. Doch der Widerstand ist groß. Zum Beispiel die Golfstaaten verdienen mit fossiler Energie viel Geld und sperren sich gegen einen Ausstieg. Auch die USA werden unter Präsident Trump dagegen stimmen. Der Grünen-Politiker Hofreiter reist ebenfalls zur Klimakonferenz, im Englischen kurz COP genannt, und zweifelt.
Ob es bei dieser COP bereits gelingt, den Ausstieg zu beschließen, glaube ich, ist eine offene Frage.
Neben dieser offenen Frage um den Ausstieg aus fossiler Energie geht es bei der Weltklimakonferenz um die Klimafinanzierung. Die Industrieländer haben sich vor Jahren darauf verständigt, 100 Milliarden Dollar jährlich zur Verfügung zu stellen für Investitionen in Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen. Erst im vergangenen Jahr ist diese Summe zum ersten Mal erreicht worden. Deutschland hat versprochen, 6 Milliarden Euro beizusteuern. Doch es gibt Zweifel, ob sich die Bundesregierung an ihr Versprechen hält, sagt Viviane Radatz von der Umweltschutzorganisation WWF.
Die Bundesrepublik hat ihre Finanzierungszusage von 6 Milliarden Euro in diesem Jahr noch nicht aufgrund der Haushaltslage bestätigen können. Also wir erwarten hier auch ganz deutlich von der Bundesregierung, dass diese Zusage steht.
Fordert Radatz auch mit Blick auf die nächste Bundesregierung. Bisher versucht Deutschland, derartige Zweifel vor der Konferenz zu zerstreuen. Umweltministerin Lemke.
Wir stehen zu dem Bekenntnis, 6 Milliarden und alle anderen Verhandlungen werden wir auf der COP führen.
Denn auf der COP, der Weltklimakonferenz, geht es dieses Jahr um deutlich mehr als die schon vor Jahren vereinbarten Summen. Der Weltklimarat, Wissenschaftler und Umweltschutzorganisationen fordern mehr Geld für Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen, auch Viviane Radatz von WWF.
Aus unserer Sicht müsste sozusagen dieser öffentliche Finanzierungskern insgesamt 1 Billion US-Dollar betragen.
1 Billion, eine Summe, die von Mitgliedern der Bundesregierung als utopisch angesehen wird. Was sich aber ändern soll, in Zukunft sollen nicht nur überwiegend die Industriestaaten die Finanzierung stemmen, sondern deutlich mehr Länder, heißt es aus dem Kanzleramt. Und der grünen Abgeordnete Hofreiter erklärt,
entscheidend ist, dass da zukünftig auch große Verschmutzer wie China oder die Golfstaaten, die reich geworden sind, einzahlen.
Doch um das zu erreichen, wird es viel Verhandlungsgeschick brauchen. Der CDU-Klimapolitiker Andreas Jung kritisiert, Deutschland nehme geschwächt an der Konferenz teil. Vor allem, aber nicht nur, wegen des Bruchs der Regierungskoalition.
Wenn andere auf Deutschland schauen, dann müssen sie doch sagen, Mensch, so wie die es machen, ist es gut. Die erreichen Klimaziele, die haben eine starke Wirtschaft, die setzen auf Technologien und die wollen wir mit denen gemeinsam entwickeln und global voranbringen. Da passiert zu wenig.
Welchen Einfluss Deutschland tatsächlich in Aserbaidschan haben wird, bleibt abzuwarten. Klar ist aber, es werden schwierige Verhandlungen.
Ins Saarland. Die Zahl der Beschäftigten in Tarifbindung im Saarland ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Das geht aus aktuellen Zahlen der Bundesregierung hervor. Die Arbeitskammer im Saarland sieht diese Entwicklung mit großer Sorge. SR-Inforeporter Kai Forst.
Tarifverträge regeln die Bezahlung, Arbeitszeiten und weitere Arbeitsbedingungen von Beschäftigten. Die aktuellen Zahlen zeigen allerdings, dass immer weniger Menschen im Saarland in Betrieben mit Tarifvertrag arbeiten. 2023 waren es 52%, 2003 noch 71%. Die Arbeitskammer des Saarlandes beobachtet den Rückgang mit großer Sorge. Tarifbindung sei der beste Garant für faire Arbeits- und Entlohnungsbedingungen. Besonders deutlich wird das beim Vergleich des Bruttomonatseinkommens. Saarländische Beschäftigte mit Tarifverträgen verdienen im Schnitt in Vollzeit 600 Euro mehr.
Zum Wetter im Saarland. Der Tag geht bedeckt und vielerorts neblig zu Ende. Morgen starten wir dann wieder mit Wolken oder neblig trüb, aber gegen Mittag kann auch mal die Sonne rauskommen. Die Höchstwerte morgen 9 Grad in Freisen und 13 Grad in Saarbrücken. Und am Sonntag dicht bewölkt oder neblig, nur ganz selten scheint mal die Sonne bei bis 12 Grad. Das war die SR Info, Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.